Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Kulturwissenschaftler und Ethnologe Wolfgang Kaschuba. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Hallo, Herr Frenzel.
Wikipedia führt Sie ja mit dem Stichwort Volkskundler. Sagt man das eigentlich noch so oder besser Ethnologe?
Also ich darf dazu anmerken, das ist der Beleg dafür, dass ich im Unterschied zu vielen anderen Menschen keinerlei Einfluss auf meine Wikipedia-Einträge nehme. Ich war nie Volkskundler, wollte es nie werden und werde es auch nie sein. Mhm. Aber ich denke, diese Unschärfe mit den Medien ist man ja gewohnt. Also wenn es geht, dann bin ich Kulturwissenschaftler oder eben Ethnologe oder Migrationshistoriker oder Migrationsexperte.
Ich werde heute auch so ein bisschen jonglieren. Ich meine, Sie haben natürlich in Ihrer Biografie auch wunderbar viele Anknüpfungspunkte, die man nutzen kann. Ich dachte bei diesem Begriffspaar Volkskundler und Ethnologe, das ist so ein bisschen wie Virologe und dieses hässliche Wort Seuchenforscher, um das man ja auch gerne so ein bisschen herumgeht, weil es so dramatisch klingt.
Ja, die Leute, also es gibt schon noch Kolleginnen und Kollegen, die sich gerne Volkskundlerinnen nennen. Die wären bei dem Vergleich natürlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen betrübt oder beleidigt. Ja, aber ich meine, das ist natürlich in der Tat so. Ich war nie auf der Suche nach dem Volk. Und dort, wo ich es dann finde, kriege ich eher Irritationen und denke lieber in Kategorien von Gesellschaft.
Okay. Wir schauen auf die Gesellschaft, wir schauen auf die Themen des Tages. Engagement auf der Straße, gesellschaftliches. Fridays for Future, der Klimaprotest geht weiter. Wie und auch perspektivisch, wie weiter, darum geht es hier heute unter anderem. Endlich wieder nach einem halben Jahr Pandemiepause soll der Klimaprotest auf der Straße sichtbar sein heute. Fridays for Future ruft für heute zum globalen Klimastreik auf, der in diesen Minuten an vielen, vielen Orten schon im vollen Gange ist. Und ausgerechnet heute, Herr Kaschuba, nach einem wieder viel zu trockenen September ohne Regen, ausgerechnet heute hat es gegossen und gegossen. Jetzt in Berlin zumindest ist es gerade mal ein bisschen trocken, aber schon irgendwie traurig.
Oder? Es ist ungerecht, ja, man muss es wirklich sagen. Die Verteidiger des Weltklimas werden heute im Grunde genommen von der Straße geregnet. Jetzt lässt es etwas nach. Aber klar nicht, das ist das Problem eben, das wir sehen und kennen, einer Bewegung, die sich ja zum Ziel gemacht hat, die Welt von morgen zu gestalten. Und sie wird von der Welt von heute, die mal Regen heißt, mal Corona, eben teilweise an die Wand gedrückt. Mhm. Wie sich das jetzt entwickelt wird, das wird eine interessante, spannende Frage. Mhm.
Ich habe jetzt noch keine aktuellen Zahlen, was so Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. In Berlin hat man mit 10.000 gerechnet. Es sind aber auf jeden Fall einige da, unsere Korrespondenten auch. Die sind auch glücklicherweise nicht aus Zucker. Und die haben mal ein paar Stimmen eingefangen von Schülerinnen und Schülern und anderen Teilnehmern auf der Straße.
Es war sehr schwierig, dass man einfach nichts dazu beitragen konnte. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt wieder uns versammeln können. Und auch wenn es mit Corona-Schutzmaßnahmen ist, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder etwas Besseres und etwas Größeres dazu beitragen können.
Ich zumindest habe mich halt viel auf meinen eigenen Haushalt und Konsum und so konzentriert. Also ich bin halt umgestiegen, also von Plastikflaschen auf Glas und von generell Plastik auf Papier oder Pappe und eben von Kuhmilch auf Hafermilch und so. Also einfach persönlich was zu machen jetzt, anstatt auf die Öffentlichkeit zu warten.
Ja, wir haben eine Tochter, die jetzt studiert und die auch an den Protesten teilnimmt. Ich meine, dass der Autoverkehr in den Großstädten wäre ein erster Punkt, den man da verbannen könnte. Die Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands könnte man verbieten. Es gibt viele kleine Schritte, die man jetzt machen könnte, ohne gleich zu sagen, wir müssen ab morgen die Kraftwerke abschalten.
Und den öffentlichen Verkehr müsste man unbedingt fördern.
Wir wissen seit über 30 Jahren, dass dringender Handlungsbedarf ist. Und die Schritte, die wir machen, sind allenfalls Babyschritte, Mäuseschritte, winzige Schritte, wenn es nicht Rückschritte sind. Unser Verkehrssektor hat seit 30 Jahren keinen Schritt vorwärts gemacht, sondern nur Rückschritte. Wir stoßen immer mehr CO2 aus, wir kaufen immer größere Autos. Wir müssen da endlich mal umsteuern. Und das machen wir einfach nicht.
Endlich mal umsteuern. Das waren jetzt Stimmen, gerade frisch eingefangen von der Demonstration, der Fridays for Future-Demonstration in Berlin. Wolfgang Kaschuba, man merkt verschiedene Stimmen, verschiedene Ideen, privates Verhalten, das sich verändert hat, politische Forderungen. Sie beobachten ja auch seit vielen Jahren eben Gesellschaft, auch unter der Fragestellung, wie verändern sich Dinge. Fridays for Future, sehen Sie da auch irgendwie eine Weiterentwicklung?
Ja, ich glaube schon. Wir haben auf der einen Seite ja die Debatte über persönliche Konsequenzen. Ja, nichts ist gut, wenn man es nicht tut, im Grunde genommen. Das charakterisiert eben auch diese jugendliche Bewegung, die in Einzelforderungen dann eben auch sehr radikal sein kann, die aber eben auch dann wiederum nicht kompromissfähig sein muss jetzt so im Moment. Und das ist eben schon, glaube ich, eine Entwicklung, die Wirkung zeigt. Ich fand es sehr interessant, dass wir in den letzten Wochen und Monaten auch mal Debatten darüber hatten, ob denn der ökologische Fußabdruck in der Gesellschaft von allen gleich ist oder ob es da nicht Unterschiede gibt. Und die Ergebnisse sind ja doch bestürzend.
Nicht? Da hat die Organisation Oxfam in dieser Woche gerade sehr beeindruckende Zahlen geliefert, dass eben die Reichen auch einen wirklich massiv größeren Fußabdruck haben.
Ja, ich fordere seit Jahren ein, dass wir mal eine Übersicht bekommen über die privaten Flugstatistiken global. Dieser Hunderttausende von Privatjets und Helikopter, die unterwegs sind, um schnell mal von der Côte d'Azur nach Marseille zum Einkaufen zu fliegen oder eben mal schnell über den Teich zu einer Finanzbesprechung. Wir reden über unsere touristischen Abdrücke, die sind natürlich auch da. Aber also dieses Persönliche auf der einen Seite, dieses Konsequenzhafte, dieses auch dann zum Teil Fundamentalistische. Wir wollen jetzt die bessere Welt und ich muss damit anfangen. Das kennzeichnet sicherlich diese Bewegung. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ihr Schwachpunkt. Es ist noch eine Kampagnenbewegung. Sie ist noch nicht konsolidiert, wie wir das im politischen Raum eben sonst haben.
Wenn ich da gerade einhaken, Sie sagen noch, also ist das der natürliche Weg? Also wenn man sich frühere Protestbewegungen und auch gerade jugendliches Aufbegehren anschaut, irgendwann bei den 68ern hieß es dann Marsch durch die Institution. Wir sehen ja jetzt auch so die ersten politischen Bemühungen einzelner Protagonisten aus der Bewegung, aber eben auch zum Beispiel in Berlin für die Abgeordnetenhauswahl soll es eine extra Klimapartei geben, die dann antritt. Ist das sozusagen der klassische Weg?
Also wenn wir bei dem politischen System bleiben, das wir im Moment haben, dann wird sich die Bewegung sicherlich die Frage stellen müssen, gewinnen wir genügend politischen Einfluss? Und politischer Einfluss ist dann letztendlich nur zu gewinnen über Mitarbeiten im parlamentarischen System. Das zumindest zeigt der Weg der 68er, zu denen ich ja auch gehöre. Das zeigt auch der Weg der Grünen. Es zeigt aber auch gleichzeitig natürlich, dass eine Bewegung dadurch natürlich auch verliert. Ja, sie verliert natürlich sozusagen die Härte der Aussage. Sie verliert die Kompromisslosigkeit, denn unsere Politik ist eben auf Kompromissfähigkeit angelegt. Und vor allem natürlich auch auf Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Man kann sich natürlich Fridays for Future jetzt schlecht mit Vereinskassierer und Ortsvereinsvorsitzenden vorstellen.
Zumal man ja auch sagen könnte, da gibt es ja auch schon einiges. Ne? Also ich glaube, bei den Grünen könnten manche auch manchmal sagen so, hey, liebe Kinder, ich meine, wir haben dieses Thema schon auf die Agenda genommen, als eure Eltern noch Kinder waren.
Das ist richtig, aber ich meine, die Grünen ahnen und wissen natürlich auch zum Teil, jedenfalls ihre klugen Köpfe, dass sie im Moment eben auch an der Wegscheide stehen, eine soziale Blase zu werden, also auch als Generation, als sozusagen Themenkarussell, das ja nun eben doch auch in einem begrenzten Spektrum nur wahrgenommen wird, so, oder ob sie sich verändern müssen und sozusagen ein Pakt mit den Jungen, denn die Grünen sind auch nicht mehr die Jungen, sind jetzt die Mittelalten, ein Pakt mit den Jungen wäre natürlich eine mögliche Option. Also die interessante Frage wird eben sein, ob Fridays for Future nicht nur auf der Ebene einzelner Sprecherinnen und Sprecher, sondern insgesamt als Bewegung, die ja auch in hohem Maße digital organisiert ist, in Kommunikation und Kooperation kommt, etwa mit Bündnispartnern wie den Grünen.
Ein kleines Detail noch zu diesen Protesten heute. Wissen Sie, wer da auch mitläuft? Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, der bekennende Autoliebhaber, der da offenbar einen Poster mit sich rumträgt, hab ich auf Twitter gesehen, wird da viel kommentiert. Ich fahre gerne Auto und kämpfe trotzdem fürs Klima.
Ja, den Widerspruch wird Poschert sicher auflösen können in zahllosen Artikeln oder dann, wenn er schließlich von seinem Porsche zum Rollator übergeht.
Wir schauen nach Thüringen, nach Gera. Da ist etwas passiert, was einige Fragen aufwirft. Der Stadtrat von Gera hat am Abend einen Vorsitzenden gewählt, und zwar den AfD-Politiker Etzroth. Und das mit einer absoluten Mehrheit von 23 Stimmen. Die AfD selbst hat aber gar keine Mehrheit im Stadtrat, sondern nur 12 Stimmen. Da müssen also andere Parteien, andere Abgeordnete geholfen haben. Wir ergründen und diskutieren das weiter an meiner Seite. Der Ethnologe Wolfgang Kaschuber, unter anderem auch Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission als Leiter des Fachausschusses Kultur. Und aus Thüringen zugeschaltet unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Fangen wir mal mit den Fakten an. Der AfD-Mann ist gewählt, aber wer da geholfen hat, das wissen wir nach wie vor nicht, oder?
Wir wissen es überhaupt nicht, denn der Stadtrat hat sehr viele Fraktionen und es ist eine geheime Wahl. Es wird nun der CDU unterstellt, dass sie den AfD-Kandidaten mitgewählt haben soll. Aber auch das würde nicht ausreichen, dann würden immer noch 5 Stimmen fehlen, die von anderen kommen. Aber bislang sagen alle, wir waren es nicht.
Okay. Darf ich mal eine ganz simple Frage stellen? Ich schaue auch Wolfgang Kaschuber an, aber das könnten Sie vielleicht auch, Henry Bernhard, durch Ihre Recherchen schon herausgefunden haben. Vielleicht haben da manche im Rat gedacht, das ist jetzt ungeachtet der Partei vielleicht einfach der beste Mann für das Amt.
Ja, es geht ja nicht um den besten Amt. Also es gibt ja eine Hauptsatzung der Stadt Gera und nach dieser Hauptsatzung steht der Vorschlag für den Kandidaten der größten Fraktion zu. Und das ist die AfD, die hat 12 Sitze, ist damit die stärkste Fraktion in Gera und damit steht ihr das Vorschlagsrecht zu.
Wolfgang Kaschuber?
Ja, wir haben ja oft solche Erscheinungsformen. Das ist ja nicht das erste Mal in Gera. Und es gibt immer mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Der eine Faktor ist eben sehr oft, in einem kleineren Gemeinwesen kennt man sich, Frau inzwischen allmählich auch. Und sehr oft kommt dann das Argument, na, der ist ganz in Ordnung. Der ist nicht so wie der Rest der Partei. Das ist sozusagen das Argument, wir sind doch lokal verbunden. Das zweite Argument, das häufig kommt, ist, wir haben nicht so richtig aufgepasst, nicht? Also das Naivitätsargument. Aber das dritte Argument ist eben, finde ich, schlagend. Wir sehen und wissen, dass die AfD längst eine Strategie entwickelt und vorbereitet hat, auf lokaler Ebene Zugänge sozusagen zur Macht zu finden und darauf kommt es an, den lokalen Navi zu verändern. Wie gehen wir miteinander um? Was ist wichtig? Und wir beobachten das eben auch jetzt etwa im Rahmen der Deutschen UNESCO-Kommission. Ein Zielfeld der AfD auf lokaler Ebene ist die Kultur. Und da wird dann mit der berühmten kleinen Anfrage etwa gefragt, kürzlich im Stuttgarter Landtag, wie viele Tänzerinnen und Tänzer des Stuttgarter Balletts haben keinen deutschen Pass? Wie viel Geld geht an die und so weiter. Also es wird im Grunde genommen eben diskriminiert. Es wird eben auch dann differenziert. Es wird ausgegrenzt. Und diese Strategie wird auf vielen lokalen Ebenen noch nicht richtig wahrgenommen von den Lokalpolitikern.
Interessant ist ja die Frage, wie man lokal sich gedanklich vorbereitet auf eine solche Situation. Henry Bernhard, Sie haben es gesagt, AfD mit einem Abstand da auch die stärkste Fraktion. Gab es denn da Bemühungen der anderen Fraktionen zu sagen, obwohl es dieses Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion gibt, wir überlegen mal, ob es nicht einen Alternativkandidaten, eine Kandidatin geben könnte?
Das hat es offensichtlich nicht gegeben, aber das Interessante ist ja auch, die Kommunalwahl ist ja 16 Monate her. In der Zwischenzeit gab es einen Streit, sowohl im Stadtrat als dann auch noch ausgetragen über das Thüringer Landesverwaltungsamt, ob denn die Hauptsatzung der Stadt Gera, der größten Fraktion das Vorschlagsrecht zuspricht, mit der Thüringer Gemeindeordnung übereinstimmt. Da gab es ein juristisches Hin und Her und jetzt wurde sozusagen das grüne Licht gegeben, dass man das so machen könne und damit nicht dem Landesrecht widersprechen würde. Aber offensichtlich konnten sich die Fraktionen nicht einigen auf einen Kandidaten. Und es ist natürlich auch so, dass AfD, CDU und dann diverse Abspaltungen von der CDU und auch liberale Fraktionen, die in dem Stadtrat mitsitzen, dass sie die Mehrheit haben und Rot-Rot-Grün sehr schwach aussieht im Stadtrat und das hat es wohl auch schon in einigen Abstimmungen in den letzten Monaten so gegeben.
Es gibt ja viel Kritik, unter anderem auch vom Internationalen Auschwitz-Komitee, das sei ein verheerendes Signal für die Glaubwürdigkeit der Demokratie. Man hat da natürlich auch Buchenwald geografisch direkt vor Augen. Es bleibt aber natürlich in gewisser Weise das Dilemma. Verurteile ich ein demokratisch zustande gekommenes Ergebnis, das sogar auf Regeln beruht, also dass man sagt, die stärkste Fraktion soll das Vorschlagsrecht haben, aus Sorge um die Demokratie, Herr Kaschuber.
Also ich glaube, das wird sehr häufig diskutiert. Das ist ja auch ganz oft sozusagen das pragmatische Argument zu sagen, das ist eben dann der demokratische Prozess, da müssen wir auch durch. Ich sehe das allerdings nicht so. Ich glaube, Stadträte, Landtage und Bundestage sind dafür da, ganze Gesellschaften zu vertreten und ganze Gesellschaften mitzunehmen. Und auf Stadtebene heißt es, es muss die ganze Stadt sein und eben nicht nur ihr, wie auch immer, Biodeutscher oder wie auch immer Teil. Und das wäre im Grunde genommen das Glaubensbekenntnis, das abverlangt werden muss, jedem und jeder die politische Funktionen in einem Gemeinwesen übernehmen. Und zwar explizit, nicht implizit. Ich glaube, daran krankt es im Moment, dass man dann einfach sagt, naja gut, so eine Art Mehrheitswillen. Aber wie gesagt, Politik muss die gesamte Gesellschaft vertreten und ein Stadtrat muss die ganze Stadt vertreten. Und wenn jemand nicht bereit ist, sie zu vertreten, indem er als Funktionär die Atemschutzmaske aufsetzt oder eben sich auch für Leute im Geflüchtetenlager einsetzt, dann hat er keine Funktion zu bekommen. Das ist im Grunde genommen die Kontrollfunktion demokratischer Parteien.
Mhm. Henry Bernhard, Thüringen, wir haben ja alle sozusagen noch das ganz große Schauspiel vom Februar, vom Anfang des Jahres in den Knochen. Sie noch natürlich noch viel mehr als wir, als es auf Landtagsebene genau um diese Frage ging und dann ja auch letztendlich dann der Schritt da war, wir müssen das korrigieren, wir ändern das wieder, damals in dem Fall die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD. Gibt es denn jetzt schon so erste Signale aus Gera, wenn alle anderen Fraktionen sagen, wir waren es nicht, dass sie sagen, dann wollen wir auch diesen AfD-Mann wieder abwählen?
Davon habe ich noch nichts gehört und ich habe auch noch keine Forderung gehört, also nicht mal von den Linken oder von der SPD oder den Grünen, dass der Reinhard Erzroth jetzt wieder abgewählt werden solle, sondern man sagt, jetzt ist sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir irgendwie damit leben. Also möglicherweise kommt das heute noch, aber bislang habe ich noch nichts davon gehört.
Gera hat einen neuen Stadtratsvorsitzenden von der AfD und wie wir gerade hören, wird es wohl auch erstmal wohl dabei bleiben. Vielen Dank, Henry Bernhard, vielen Dank an unseren Korrespondenten für diese Hintergründe und danke an Wolfgang Kaschuber bis hierhin. Europa sucht ja gerade einmal mehr einen gemeinsamen Weg, um Asyl und Migration zu steuern, zu regeln, zu begrenzen. Es gibt da den neuen Vorschlag aus Brüssel von der EU-Kommission, der kam am Mittwoch. Das Nein dazu, das kommt jetzt von den Ländern, von denen man das auch am ehesten erwartet hatte, von Ungarn, von Polen, von Tschechien und der Slowakei. Sie lehnen den Vorschlag der EU-Kommission für eine gemeinsame europäische Migrationspolitik ab. Die Message hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unmissverständlich auf den Tisch bekommen von den Regierungschefs. Wolfgang Kaschuber ist bei mir im Studio, unter anderem auch Mitglied des Rates für Migration. Herr Kaschuber, gerade diesen Ländern war Brüssel ja entgegengekommen mit diesem Vorschlag, mit dieser Abschwächung im Vergleich zur vorherigen Brüsseler Vorstellung, was eine gemeinsame Politik angehen könne. Bleibt es also beim Scheitern der EU angesichts dieser großen Frage?
Im Moment klingt alles nach Kapitulation, könnte man sagen. Also es haben einige Medien völlig zu Recht die Formel von der Koalition der Willigen, die doch etwas tun könnten, jetzt umgedreht und gesagt, offenbar haben wir jetzt die Koalition der Unwilligen. Und das scheint in der Tat, denn schon dieser Vorschlag war ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es war der Vorschlag, dass sich die Länderbeteiligten nicht mehr über die Verteilung der Aufnahmen reden, sondern über die Verteilung der Abschiebungen reden.
Mhm. Also das ist Abschiebepatenschaft war so ein Stichwort,
das danach. Ja, das ist schon grotesk. Ist, ja. Also die Vorstellung, ja, Patenschaft heißt ja, ich kümmere mich um etwas. Ich kümmere mich also darum, dass mein Flüchtling verschwindet. Das ist wirklich die Sache irgendwie auch begrifflich auf den Punkt gebracht oder auf die Spitze getrieben. Und wir haben natürlich in der Tat einen Punkt, an dem man wahrscheinlich nochmal auch über die Grundfesten dieser Festung Europa sprechen müsste. Denn es ist ja gar keine Rede davon, dass wir nicht gerade auch in den Ländern und aus den Ländern, die sich dagegen sperren, Ungarn, Polen, zum Teil auch Rumänien, Österreich, nicht Migration hätten. Wir haben ungefähr 5 Millionen junge Leute, die gerade aus diesen östlichen Ländern unterwegs sind in den westlichen Gemeinschaftsländern. Und nur wenn man Europa wirklich als Festung betrachtet, für privilegierte Europäerinnen und Europäer, kann man so eine Politik stillschweigend im Grunde genommen akzeptieren, dass die eigenen Leute ihre Ausbildung in Deutschland oder England machen und auch ihre Jobs finden, während man den Rest der Welt aussperren will. Also das muss im Grunde genommen beendet werden, sonst kann man über ein Werte-Europa nicht mehr reden.
Tja, aber es sieht ja politisch nicht so aus, als würde das zumindest auf dieser Ebene gelingen, Europäische Union gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Es gibt ja ganz viele, und ich glaube, Sie zählen auch dazu, die da auf eine andere politische Ebene setzen, die Kommunen, dass Sie sagen, wenn ihr das auf der Ebene nicht hinkriegt, dann gibt es doch der Ebene drunter, denn da gibt es ganz viel Bewegung.
Ja, es ist eben einfach der Schluss daraus, dass wir keine Realitätsverweigerung mehr machen können auf der Ebene der Politik. Wir sind Wanderungsgesellschaften. Einige sind Einwanderungsgesellschaften, andere sind Auswanderungsgesellschaften rund um den Globus und quer auch durch die EU. Also wird man sich darüber unterhalten müssen, ob denn das Bild auch überhaupt stimmt, dass Europa zuwanderungsunwillig wäre. Wenn man auf den Rat in Brüssel schaut und die Regierungschefs, dann hat das ja eben den Eindruck. Wenn man aber auf eine andere Ebene schaut, ungefähr 100 bis 200 europäische Städte wären hier und heute bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Gerade jetzt zur Moria-Krise nochmal bestärkt. Also sichere Häfen nicht nur allgemein zu bilden, sondern sehr konkret. Mhm. Und wenn man diese Möglichkeit prüfen würde, sozusagen ein Europa von unten gleichzeitig wachsen zu lassen, dann würde sich das Europabild verändern und in meinen Augen natürlich deutlich aufhellen.
Mhm. Ich werfe da mal ein Bild ein, das Nikolaus Blome, jetzt Politikchef bei RTL-NTV, auf Twitter verbreitet hat bei dieser Frage der Kommunen, die gerne Geflüchtete aufnehmen würden. Er hat gesagt, das ist so, als würden Leute in einer Kneipe rufen, Lokalrunde, weil sie wissen, sie müssen es nicht bezahlen. Also mitunter ist das natürlich auch politisch erstmal ein erster Reflex, der ist nachvollziehbar, aber die ganz konkreten ersten Kosten, also was wirklich Aufnahme angeht, da wissen wir, das kommt von der föderalen, also von der Bundesebene. Aber natürlich kann man das auch weiterdenken, politisch. Ja. Es ist ja auch die Frage, wie viel Zuwanderung kann sozusagen eine Gesellschaft managen und wie viele Ressourcen haben wir dafür?
Ja. Nikolaus Blome redet schnell, aber nicht immer sehr klug. Man muss jetzt einfach nochmal festhalten, die europäischen Städte verfügen über eine jahrhundertelange Erfahrung der Zuwanderung. Sie sind nur entstanden und blühen ja meistens auch durch die Migration von Menschen, Ideen und Waren. Das ist das Prinzip der europäischen Stadt. Die sagen das also nicht leichtfertig und sagen das eben auch vor dem Hintergrund, dass sie ja im Grunde genommen die sogenannte Flüchtlingskrise bewältigt haben, nicht die nationalen Regierungen. Das haben die lokalen Kommunen und die lokalen Zivilgesellschaften bewältigt. Die wissen im Unterschied zu den Seehofers dieser Welt, wovon sie reden.
Ja, sie haben es aber bewältigt, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil irgendwann klar war, wenn wir jetzt wieder anknüpfen in den letzten Jahren, dass die große Zahl der Menschen, die kam und die man bewältigt hat, das ist ja wirklich in der Tat eher die Erfolgs- als die Misserfolgsgeschichte, eher die Wir-schaffen-das-Geschichte. Aber dass Wir-schaffen-das natürlich auch geklappt hat, weil nicht jedes Jahr 800, 900.000 Menschen kamen.
Das ist klar, nicht? Also man braucht natürlich ein Konzept der Welt, das dahinter steht. Und das ist völlig klar. Wir haben Klimaflüchtlinge, wir haben politische Flüchtlinge und wir haben natürlich auch Wohlstandsflüchtlinge, völlig legitim. Unsere Vorfahren sind auch in die USA ausgewandert. Da muss man ein Konzept haben, das auf der einen Seite die Fluchtsituation auch vor Ort viel besser unterstützt. Wir übersehen das gerne, dass die Türkei 3,5 Millionen Geflüchtete aufnimmt. Wenn die Lager besser ausgestattet sind, bleiben die auch dort. Es geht gar nicht darum, dass die ganze Welt nach Europa will, sondern dass wir pragmatisch mit Situationen und Dingen umgehen. Und ich erinnere gerne an das Jahr 2015, als wir gefragt worden sind in der Migrationsforschung, wann werden denn Flüchtlinge integriert sein? Und die stereotype Antwort war natürlich aus alten Studien, nach 5 Jahren sind ungefähr 1/3 im Arbeitsmarkt integriert. Im Wohnungsmarkt und in der Gesellschaft dauert es noch länger. Wir haben jetzt nach 5 Jahren über 50% integriert. Wir waren also noch besser. Und das zeigt nur, dass die Städte ja gar keine Traumtänzer sind und die wissen, das ist eine Win-Win-Situation. Sie brauchen junge, gute Leute. Und wer unterwegs ist, ist eben überwiegend jung, gut, weiblich und auch zum Teil gut ausgebildet.
Weiblich ist es aber eher selten,
oder? Das stimmt. Ja, wenn man die europäische Binnenmigration mit reinrechnet, ja, das sind überwiegend junge Frauen, die unterwegs sind, fast 4 Millionen. Also das ist ein Zukunftsszenario und nicht das von Gutmenschen.
Friede Springer, die mächtige Frau an der Spitze des Axel Springer Verlages, also des Hauses, aus dem unter anderem die Bild-Zeitung kommt, die Welt. Friede Springer hat ihren Nachfolger benannt und beschenkt, muss man dazu sagen. Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner kriegt 15% des Konzerns von ihr überschrieben, kauft nochmal selbst ein Stückchen dazu. Insgesamt soll das Ganze wohl dann so 1 Milliarde etwa wert sein. Und er übernimmt auch das Stimmrecht für fast die Hälfte des Gesamtkonzerns dann insgesamt mit den Stimmen, die Friede Springer noch in der Hand hält. Wolfgang Kaschuber ist an meiner Seite, emeritierter Professor für Ethnologie an der Humboldt-Uni Berlin. Und Sie haben vorhin selber sich als 68er bezeichnet. Deswegen frage ich mal vorsichtshalber zwecks Befangenheit. Haben Sie in jüngeren Jahren auch mal enteignet Springer auf Demos gerufen?
Ja, natürlich. Das war ja auch eine richtige Forderung damals. Und der Name Springer lässt bei mir natürlich sehr, sehr vieles dann anklingen. Und jetzt in diesem konkreten Fall, also geht es ja nicht nur um Erinnerungen, sondern da wird Mann, Frau schon noch mal nachfragen können, ob das eine wirklich gute Eingebung für die gute Friede Springer war. Also Matthias Döpfner, könnte man jetzt ja einfach von der Ausstattung her sagen, scheint auf dem Weg zum Medienzar zu werden. Das ist aber selten gut gegangen. Ich erinnere nur an den letzten Medienzar Berlusconi, der Italien nicht gerade gut getan hat. Also man hätte sich schon vorstellen können, dass wie in anderen Unternehmungen auch, die viel mit sozusagen Gesellschaft und Einfluss zu tun haben, und gerade im Medienbereich ist das ja der Fall, dass sie es vielleicht besser ihrer Stiftung übergeben hätte, die natürlich transparenter arbeiten kann und natürlich anders als eine Einzelperson eben auch dann im Blickfeld einer Öffentlichkeit steht. Mhm. Also sie hat zwar gesagt, ihr Nachfolger wäre jetzt gefunden und sie wäre sehr glücklich darüber, aber ob wir glücklich sein können, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ich meine, der Konzern bleibt sich treu. Ihr Mann, Axel Springer, hatte diese zentrale Rolle. Dann hat sie das weitgehend übernommen. Matthias Döpfner ist ja schon lange auch in einer sehr führenden, zentralen Rolle in diesem Konzern, auch durch die große Nähe zu Friede Springer. Jetzt könnte man sagen, mit Blick auf ihr Berlusconi-Bild, ja, es gibt Leute, die missbrauchen das und es gibt verantwortliche Inhaber von Dynastien. Insofern, warum wechseln?
Ja, man kann sagen, Friede Springer war möglicherweise, man kennt die Interne ja selten, möglicherweise eben auch damit verantwortlich dafür, dass sich Teile sozusagen der Boulevardpresse bei Springer in den letzten Jahren doch eher zurückgehalten haben. Ich selber auch nicht mehr in die Verlegenheit gekommen bin, ein Interview mit der Bild-Zeitung abzulehnen, weil völlig klar war, die drucken das, was ich sage, dann eben auch so. Das ist ja im Moment nicht mehr so ganz der Fall. Jetzt hat so ein Terrier, also da die Leitung ja übernommen, den Namen muss man sich nicht merken. Ja, der wird auch vorübergehen. Aber es ist eine ungute Situation, weil man alleine die Bilanz, also 5 gelbe Karten von 10 gelben Karten des Deutschen Presserats in diesem Jahr an die Bild-Zeitung, das ist viel. Jeder Bundesliga-Trainer würde aufgeschreckt und würde sagen, Jungs, bitte nehmt mal Gas raus. Ja.
Aber wenn der Bundesliga-Trainer, um an diesem Bild zu bleiben, halt regelmäßig die deutsche Meisterschaft so gewinnt, also mit anderen Worten, das ist natürlich Boulevardjournalismus und man muss das nicht mögen, aber es gibt ein Publikum dafür. Also
ja, aber es gibt auch eine Verantwortung der Presse, nicht? Da sind wir uns ja völlig einig. Und gerade in der Presse gilt, wie eben auch in anderen Bereichen, in der Waffenindustrie, in der Medizin, dass es nicht beliebig ausgeschöpft werden muss und kann, das Marktvolumen. Und bei in diesem konkreten Falle jetzt bei Julian Reichelt, um den Namen eben auch zu nennen, ist man sicher nicht ganz sicher.
Das ist der Chefredakteur der Bild-Zeitung, ja.
Ob Döpfner nicht will oder nicht kann. Mhm. Also der Junge braucht einen Maulkorb, ja, und dürfte in der Stadt ja auch gar nicht frei herumlaufen. Bissige Hunde und Menschen sollten das nicht tun. Und man hat in den letzten Monaten und Jahren jetzt leider einige sehr unangenehme Erfahrungen damit gemacht. Auf der anderen Seite denkt man immer, der Musikwissenschaftler Döpfner, ja, müsste doch eigentlich ein zartes Gemüt und ein beseitetes Gemüt haben. Aber wir werden sehen, wo das hingeht. Die Entscheidung ist ja wohl schon gefallen.
Die Entscheidung ist gefallen. Matthias Döpfner wird der nächste mächtige Mann, der Nachfolger von Friede Springer, so hat sie das selbst beschlossen und angekündigt. Wolfgang Kaschuber ist mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur, der frühere Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Herr Kaschuber, ich habe noch ein Thema auf dem Tisch, die Debatte um den Begriff Rasse im Grundgesetz, Artikel 3, ich zitiere nochmal: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. So steht es im Grundgesetz. Und das zu ändern, diese Forderung gibt es ja schon seit einigen Tagen, unter anderem von den Grünen, nämlich das Wort Rasse zu streichen, stattdessen lieber so eine Formulierung, Verbot rassistischer Benachteiligung aufzunehmen. Jetzt hat sich dieser Forderung auch das Deutsche Institut für Menschenrechte angeschlossen, hat die Politik nochmal aufgefordert, das auf den Weg zu bringen. Schließen Sie sich an?
Es ist kompliziert. Also zunächst mal ist völlig klar und völlig richtig, wenn der Begriff Rasse im Grundgesetz steht, müsste es eine Art Rasse geben, denn darauf bezieht sich ja sozusagen das Argument. Die Konzeption der Rasse ist wissenschaftlich tot, darüber brauchen wir gar nicht mehr reden. Also kann man und muss man wohl sehr wohl darüber diskutieren, was dies bedeutet. Nun hat man natürlich zweitens Hinweise darauf, wie der Begriff reinkam 1949 in diesen Artikel 3.
Darf ich da gerade mal einsetzen? Wir haben nämlich mit der früheren Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger auch vor einigen Tagen mal darüber gesprochen und die hat nämlich diesen Kontext gerade noch mal hervorgehoben. Ich spiele mal einen kurzen Auszug.
Der Begriff Rasse ist nicht ein rein wissenschaftlicher, sondern sogar nach Grundgesetzkommentierung eher polemischer, auch irrationaler Begriff. Aber dass es diesen Begriff im Grundgesetz gibt, liegt ja daran, dass man damit auf den Rassismus, auf die fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen wegen der rassistischen Ideologie reagieren wollte. Also das war ein gutes Ziel, was damit verfolgt wurde.
Gutes Ziel, sagt die frühere Justizministerin.
Ja, gut gemeint, war auch mal damals gut gemacht, nicht? Weil das war völlig klar, es ging nicht um Rasse, es ging um Rassismus. Es ging 4 Jahre nach dem Ende des Holocaust darum, dieses Denken zu markieren. Und insofern ist es ein Marker. Nicht zweites Argument ist ein bisschen komplex, aber Rasse und Race ist nicht genau dasselbe. Mhm. Also man muss natürlich international anschlussfähig bleiben. Und die Frage wird natürlich sein, kann man mit diesem Begriff im Grundgesetz noch länger und weiter leben? Ich glaube auch nein.
Also ändern.
Aber die Frage ist, wie ändern und wann ändern? Und es kann nur eine Änderung geben, wenn klar ist, mit dem Wort wird nicht das gesellschaftliche Phänomen ausgelöscht. Der Bleistiftstrich hilft nicht sonderlich weiter, sondern wie geht es weiter mit Antirassismus? Und man bräuchte beides. Man braucht eine klare Formulierung in Artikel 3, auf die sich die Parteien einigen sollten. Und man braucht auch ein noch klareres Konzept des Antirassismus. Das sehen wir, ob wir heute jetzt in die Geschichte blicken, ob wir in die postkolonialen Debatten blicken oder eben in die Flucht- und Migrationsdebatten in Europa. Das Thema muss größer werden. Also ja, Begriff raus, Frage wie und wann. Mhm. Aber eben ein neues Konzept und Programm, das stärker wird, das diesen Antirassismus stärker macht.
Ich denke auch, ich würde Ihnen dazu stimmen, dass ich meine, es kostet ja eigentlich auch nicht viel, so etwas zu ändern. Wäre jetzt mein schneller Gedanke gewesen. Andererseits, diese Erwartung, dass sich darüber viel ändert, die sollte man niedrig halten. Und dann frage ich mich auch wieder sozusagen in der Abwägung dessen, wofür man seine Energie aufwendet, ob das dann nicht manchmal auch so Dinge sind, wo man sagt, hey, die Intention dieses Artikels ist doch so klar, nehmt die Energie lieber und konzentriert euch wirklich auf ganz konkrete Gesetzestexte, die man mal durchgehen müsste, wo vielleicht Probleme drin liegen auf einer ganz tieferen Ebene.
Ja, das ist in der Tat so. Ich votiere auch in vielen Fällen dafür. Geschichte ist ein Stolperstein. Wenn gut mit ihr umgegangen wird, wenn wir gar keine Stolpersteine mehr haben, fehlen die auch natürlich, um aufmerksam durch die Stadt und durch die Landschaft im Grunde genommen zu gehen. Mhm. Und das ist der Punkt, an dem es eben gilt, genau darüber eben nachzudenken, wie kommt man in Situationen hinein, in denen dann nicht durch so eine Wortbegradigung im Grunde genommen eben auch der Anstoß fehlt, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Und ich höre jetzt natürlich schon die gefälligen Äußerungen von konservativer Seite, wieso, jetzt haben wir es doch beseitigt, jetzt haltet mal still. Und erinnere nur, letzter Satz dazu, daran, dass wir mit diesem Begriff rassistisch ja eigentlich erst in den letzten 5 bis 8 Jahren operieren können. Es gab den Rassismus auch vorher, aber alle haben abgewunken, haben gesagt, so schlimm ist das doch nicht. Wir wissen jetzt, es ist schlimm.
Wolfgang Kaschuber sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen für Ihren Besuch hier heute. Schön, dass Sie da waren.
Gerne.